Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch auch ganz herzlich im Namen Jesus heute Morgen und vielen Dank für dein Gebet, Dagmar. Wir wollen uns miteinander auch vom Wort Gottes inspirieren lassen, segnen lassen. Ich denke aber, da ich nicht so häufig bei euch bin, ist es fair, dass ich noch einmal auch sage, wer wir sind, wer ich bin, weil meine Frau Katrin ist heute mit dabei. Wir haben unsere beiden Töchter zu Hause gelassen bei unserem Hund. Da muss ja auch drauf aufgepasst werden. Und deswegen sind Madeleine und Debbie zu Hause geblieben. 15 und 19. Die sind froh, wenn sie mal ein bisschen Zeit alleine haben, ne? Da müssen die Eltern nicht immer da sein. Und dann haben wir noch zwei Jungs, der älteste Janek, der wohnt in Lüdenscheid, umgekehrt, in Flensburg, und er ist 26 und Mirko wohnt in Lüdenscheid, der ist 24. Also insofern, nur dass ihr so ein bisschen einen Eindruck gewinnt, wir kennen Jason seit fast 30 Jahren. Wir haben zusammen studiert auf Beröa, Theologisches Seminar des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Seitdem kennen wir uns, sind miteinander befreundet. Er ist ja von Beröa aus nach Itzehoe gegangen. Wir sind ein bisschen umhergezogen, waren da ein bisschen eher die Vagabunden im Vergleich. In Buchholz in der Nordheide war ich im Vikariat und bin zum Pastor ordiniert worden, zum Pastor des BFP, Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden. Dann waren wir in Schwerin, haben dort Gemeindegründungsarbeit gemacht, 5 Jahre lang. Und jetzt sind wir seit dem Jahr 2000, wohnen wir in Krempe und haben dort eine kleine Elim-Gemeinde, die uns allerdings nicht ernähren kann als Familie, und deswegen bin ich hauptberuflich bei der Agentur für Arbeit seit jetzt 10 Jahren mittlerweile und mache dort Berufsberatung für Jugendliche, gehe an die Schulen, spreche mit denen, wir machen Lebensplanung, wie gesagt Beratung miteinander. Was passt zu den Interessen und Fähigkeiten eines jungen Menschen? Und nebenberuflich bin ich eben Pastor der Elim-Gemeinde. Ja, nur dass ihr so ein klein bisschen wisst, mit wem, ja, wer heute Morgen hier steht. Ich finde das ja auch immer schön, wenn man weiß, ne, wer redet da mit einem. Und ich habe heute Morgen so an den Fragen gemerkt, klar, nach einem Jahr kann man sich nicht so erinnern. Im Oktober 2016 war ich einmal hier gewesen bei euch, und in den letzten 10 Jahren, ihr habt nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum hier an diesem Ort. Ja, 10 Jahre an diesem Ort und 100 Jahre in Lübeck, habe ich gehört. Und in den letzten 10 Jahren war ich, ich glaube, jetzt das 4. Mal bei euch. Einmal noch 2008 im alten Saal und 2009 dann schon hier. Also insofern, ich kann mich gut an euch erinnern, dass ihr euch nicht so an mich erinnern könnt, das verstehe ich auch gut. Okay, was wollte ich noch sagen? Ja, Einleitung zum Thema. Mein Thema heute Morgen ist Motivation. Was ist Motivation? Es gibt ein schönes altes Beispiel zum Thema Motivation. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren gehört als Jugendlicher. Und das ist mir nie mehr aus dem Gedächtnis gegangen. Ich glaube, die Situation kennt jeder, der Kinder großgezogen hat. Da sagt die Mutter seit Jahr und Tag, wenn der Bub aus dem Haus geht zur Schule: Junge, kämm dein Haar, steck dein Hemd in die Hose, zieh dich doch vernünftig an. Und ein bisschen waschen wäre auch nicht schlecht morgens. Also, ihr kennt das so. Ja, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Steck dein Hemd in die Hose, zieh die Jacke vernünftig an, kämm doch deine Haare, bevor du aus dem Haus gehst. Ja, und der Junge reagiert nicht wirklich darauf, macht es mal widerwillig, mal gar nicht. Und eines Morgens staunt die Mutter nicht schlecht, als plötzlich der Junge adrett vor ihr steht. Das Haar ist gekämmt, das Hemd ist in der Hose, hat eine saubere Jacke an. Sie denkt, boah, ist das mein Junge? Oder was ist denn da passiert? Ja, was ist passiert? Er hat ein Mädchen kennengelernt, er hat eine Freundin. Und auf einmal geht es ganz von alleine. Das ist Motivation. Da braucht man keine große Definition für. Wobei, wir können das Thema ja auch noch mal etwas anders angehen. Motivation ist ja noch viel, viel mehr tatsächlich. Ich habe mal 4 Bilder mitgebracht. Das hier ist mehr so ein Wimmelbild. Da werdet ihr wahrscheinlich aus der Entfernung nicht viel drauf erkennen können. Ist eigentlich ein Werbeplakat, aber steht da ja zum Glück nicht drauf, von wem das ist. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Nicht? Motivation. Was treibt jemanden an? Unter dem Thema sind viele Dinge hier zusammengestellt. Ne? Was Eigenes auf die Beine stellen, steht da zum Beispiel. Spaß und Schokolade steht da. Finde ich auch schön. Ne? Oder für den ersten eigenen Fußball oder für den Gott in Frankreich kochen. Naja, wie auch immer. Für meine Familie steht da mein eigener Chef sein oder lang anhaltender Applaus. So ganz viele Dinge, das, was Menschen antreibt. Die Frage ist, woher kommt dieser Antrieb? Und die Frage ist eigentlich auch, was treibt uns an im Glauben? Was motiviert uns, was motiviert dich und mich, eigentlich an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben? Ich habe dann noch ein zweites Bild. Dieses Bild hat mir mal jemand zugeschickt. Geh mal hier zur Seite, damit ihr das alle erkennen könnt. Ne? Manches Mal, also einige Tage ist es hart, an einigen Tagen Motivation zu finden, und dann gibt es Tage, da findet die Motivation dich. Ne? Was denkt wohl dieser Radfahrer mit dem Bär hinter ihm? Dieses Bild hat mir vor ein paar Wochen jemand zugeschickt, und das war eigentlich die Inspiration für diese Predigt. Das fand ich so schön. Ja, ich kann mir vorstellen, abgesehen davon, dass es bergab geht, wird der Radfahrer auf einmal noch schneller als vorher. Ne? Weil mit so einem Bär im Nacken oder im Rücken, da fährt es sich nicht so entspannt. Ich habe so überlegt, unter dem Thema, was motiviert dich und mich eigentlich an Gott zu glauben? Ist das eine Vorstellung von Gott wie der böse Nikolaus, der mit der Rute hinter uns steht und sagt, sieh zu, dass du immer richtig handelst, immer das Richtige tust? Auch das kann ja eine Motivation sein. Es gibt ja dieses alte Kinderlied, ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, nicht? Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Also der achtet genau darauf, was du tust und was du hörst und was du siehst, und dann wirst du schon sehen, ne? So ungefähr, so kann man dieses Kinderlied verstehen, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist. Ist das die Motivation, dass wir sagen, da ist jemand hinter uns her? Oder vielleicht andersherum, ja, wenn nicht die Bestrafung, vielleicht doch eher die Belohnung. Nehmen wir mal das nächste Bild. Ich finde das auch sehr schön, das Bild. Ich habe ja mal auf einem Esel gesessen und ich weiß, wie störrisch Esel sein können. Das war in den albanischen Bergen, da hatte ich mir den Fuß verknackst und konnte auf einem Esel den Berghang entlang reiten. Und plötzlich blieb der Esel stehen und wollte nicht mehr weiter. Und der Eselführer, dem der Esel gehörte, hatte seine Not, den Esel voranzutreiben. Und man muss ihm etwas in Aussicht stellen, dass er dann auch wirklich weitergeht, weiterläuft. Ne? So wie hier mit der schweren Last darauf, dann diese Möhre. Ne? Und dann denke ich, oh ja, das ist lecker, und dann gehe ich. Ja, lecker, ne? Noch eine schöne Geschichte. Ja, auch das kann Motivation sein für unseren Glauben. Ich sag mal so, die Hoffnung auf den Himmel, ne? Etwas Schönes zu haben, oder dass es mir besser geht, oder dass ich besser durchs Leben komme. Auch das ist ja durchaus eine Motivation zum Glauben und auch nicht verkehrt. Natürlich, das stimmt alles. Und wenn vielleicht jemand gerade aus einer Sucht herauskommt, aus einer Drogensucht, aus einer Alkoholsucht, wie auch immer, und sagt so, ich habe jetzt erlebt, Jesus hilft mir und jetzt glaube ich an ihn, das ist auch gut. Aber was ist, wenn es mir dann gut geht nachher? Was ist, wenn das Leben seine geordneten Bahnen geht, vielleicht auch gar nicht mehr so aufregend ist wie vorher, eben auch nicht mehr so kritisch, aber ja, da was bedeutet dieses Leben in Freiheit denn nachher? Brauche ich Gott dann noch, wenn es mir doch gut geht? Solange meine Motivation ist, ja, ich will was Besseres haben, ist alles in Ordnung. Aber was ist, wenn es mir gut geht? Und wir merken, das alleine kann auch nicht die Motivation sein zum Glauben. Jetzt wird's noch mal kurz psychologisch, das vierte Bild. Die Psychologen, die sagen, es gibt ja Motivation, die von außen kommt, extrinsische Motivation, ne, die Möhre da hinten. Also wer kein Englisch kann, ihr braucht nur auf die Bilder achten. Ich habe es auf Deutsch nicht gefunden und ist eigentlich auch egal. Ich will ja kein Psychologieseminar mit euch halten. Ne? Aber so die Motivation, die von außen kommt, da steht eben Leiterschaft, Geld, Bestrafung, ein Titel, Disziplin, wie auch immer, ein Grad, den ich erreichen kann, was auch immer. Also das sind alles äußere Motivationen, Bestrafung oder Belohnung. Und dann gibt's die sogenannte intrinsische Motivation, also die von innen herauskommt. Ne? Wie bei dem Jungen, der plötzlich entdeckte, oh, da ist ein Mädchen, dem will ich gefallen. Dem will ich gefallen, da kam nichts mehr von außen, sondern das kam von innen heraus. Ne, und da steht auch ganz richtig Liebe, oder hier steht Fun, Spaß, ich würde es lieber mit Freude übersetzen, etwas zu lesen, Selbsterkenntnis, irgendwo zuzugehören, Autonomie. Letzten Endes gefällt mir das Beispiel von dem Jungen am besten, weil ich glaube, das ist so eine wirkliche Motivation, auch eine Beziehung zu haben. Eine Beziehung zu jemandem, ich bin nicht mehr alleine. Ich weiß, da ist jemand, der ja, geht mit mir durch dick und dünn. Mit dem kann ich leben. Jesus lehrt uns über das Reich Gottes. Und er sagt auch etwas darüber, wie das denn mit dem Reich Gottes aussieht. Okay, vielen Dank. Wir machen hier dann mal Schluss mit dem kleinen Ausflug in die Psychologie. Und ich möchte ein Wort lesen aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Da heißt es, das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er nun eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jesus spricht hier vom Reich Gottes und von Menschen, die etwas finden, und vergleicht das miteinander. Und anscheinend geht es hier dann auch darum, etwas zu bekommen. So sieht es in erster Linie aus. Wir wollen uns das gleich aber nochmal näher anschauen. Was ist? Ah ja, wunderbar, danke. Was ist mit dem Reich Gottes gemeint? Das Reich Gottes, auch Königreich der Himmel oder Himmelreich genannt, wird im Neuen Testament 122 Mal gebraucht, davon 90 Mal in den Reden Jesu. Also Jesus spricht eigentlich ständig davon, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist, nahe gekommen ist, dass es sich ausbreitet und welche Gesetze dort herrschen. Also er lehrt die Menschen über das Reich Gottes. Und es ist eigentlich ein Begriff, der in der damaligen Zeit den Juden wohl bekannt war vom Alten Testament, dass das nicht, und sie erwarteten eigentlich, dass das Reich Gottes in Form des Reiches Israel wieder aufgebaut wird und dass der Messias kommt, um dieses Reich auf Erden aufzubauen. Aber Jesus meint überhaupt gar kein Reich auf Erden damit, sondern er meint, dass Gott regiert. Er meint nicht einen bestimmten Herrschaftsbereich, also keinen Gottesdienstraum, keine Kirche, kein Land in irgendeiner Form, wo man sagen kann, hier ist das Reich Gottes. Jesus meint eben nicht ein politisches Ziel, nicht die Politik damit. Und das ist so ein Missverständnis. Viele wollen das Reich Gottes auf Erden heute bauen. Frieden, Bewahrung der Schöpfung und so weiter und Gerechtigkeit. Und dann sagen sie, ja, die Religion ist ja nur dafür gemacht, damit es den Menschen besser geht. Und dann müssen alle Religionen zusammenarbeiten. Letztlich glaubt doch jeder sowieso an das Gleiche. Das ist so eine Tendenz in unserer Zeit, wo das Reich Gottes oder die Botschaft der Bibel missbraucht wird für politische Ziele. Jesus meint kein Reich auf Erden. Jesus meint nicht ein bestimmtes Gebiet, sondern er meint dort, wo Gott eingreift in ein Leben, da ist Reich Gottes. Dort, wo Veränderung geschieht, wo Herzen verändert werden, wo Lebenssituationen verändert werden, dort, wo Gott reden kann, wo er gehört wird, wo er handeln kann, da ist das Reich Gottes. Das ist das Entscheidende. Und dieses Reich Gottes, das wird gefunden von Menschen, die danach suchten und von Menschen, die nicht danach suchten. Das wird hier deutlich. Da findet jemand einen Schatz im Acker, den hat er nicht gesucht. Den hat er vielleicht als Tagelöhner beim Umpflügen gefunden, vielleicht ein bisschen tiefer gepflügt oder was auch immer. Oder er hat nach Wasser gegraben, keine Ahnung. Und er findet diesen Schatz, er verbirgt ihn. Er gibt alles, was er hat, um genug Geld zu haben, um diesen Acker zu kaufen. Und damit besitzt er den größten Schatz, den er jemals finden konnte. Er hat nicht danach gesucht, so wie viele Menschen, die Gott nicht suchen, aber denen Gott trotzdem begegnet, wo er sagt, ich strecke meine Hände aus nach einem Volk, das nicht nach mir suchte, sagt er schon im Alten Testament. Und das wäre mal interessant, wenn wir uns so austauschen. Ich kenne euch ja nicht, ihr kennt euch untereinander sicherlich besser, wenn man sich mal austauscht. Wer hat aktiv Gott gesucht und wer ist eigentlich mehr von Gott gefunden worden und hat gar nicht nach ihm gesucht? Es gibt so die unterschiedlichsten Bekehrungsgeschichten. Ich finde das immer wieder spannend. Dann sagt Jesus, das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Also der hat was gesucht und hat dann die größte und kostbarste Perle im ganzen Universum gefunden. Und um diese Perle zu bekommen, verkauft er alles, was er hatte. Als Kaufmann wird er nicht wenig besessen haben. Ich stelle mir vor, so ein Lübecker alteingesessener Kaufmann, die waren ja durchaus mal reich. Zumindest zur Hansezeit, nicht? Und der verkauft alles, was er hat, um diese eine Perle zu finden. Der suchte danach. Ich selbst habe übrigens ja doch ein Stück weit nach Gott gesucht, als ich mich bekehrt habe, und habe einfach gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und ich wollte mal schauen, was bieten die Religionen. Ich komme nicht aus einem wirklich gläubigen Elternhaus. Mein Vater und mein Bruder sind bis heute Atheist. Aber ich habe mich gefragt, so bietet das Christentum etwas oder vielleicht der Buddhismus etwas oder eine andere Religion, was meinem Leben Sinn gibt. Und ich dachte ursprünglich, das mit dem Christentum ist schnell vorbei, guckst dir das mal ein bisschen an und dann hakst du das Thema ab. Also ihr seht, ich stehe heute hier, weil Gott letzten Endes dann doch mich gefunden hat. Aber ich hatte da schon ein bisschen aktiver gesucht und gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig du mir Menschen, die wirklich an dich glauben und die das auch glauben, was in der Bibel steht. Dass es nicht nur ein toter Buchstabe ist, sondern dass man das auch erleben kann. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Es ist manchmal gefährlich zu beten, ne? Weil Gott ja wirklich Gebet erhört. Amen. Amen. Und das ist das Schöne. Gott hat dieses Gebet, das ich als 13-Jähriger gesprochen habe, erhört. Und ich bin in die Pfingstgemeinde gekommen in dieser Zeit in Kiel, wo ich aufgewachsen bin. Und dort habe ich genau das erlebt, nämlich dass die Bibel lebendig ist und Jesus lebendig ist. Habe dort Menschen gefunden, die mich wirklich überzeugt haben. Wie auch immer, zwei Menschen, der eine suchte nicht und fand etwas, der andere suchte und fand etwas. Sie fanden das Kostbarste, was sie sich vorstellen konnten, und sie haben alles andere dafür weggegeben. So, nun haben wir vorhin über Motivation gesprochen. Motivation, die von innen herauskommt. Hier scheint es ja in erster Linie um Besitz zu gehen, ne? Also doch eine Motivation von außen. Ich will etwas haben. Aber wenn wir tiefer reinschauen in diese Gleichnisse, Jesus geht es in diesen Gleichnissen, also man darf diese Gleichnisse nicht eins zu eins übersetzen. Jesus geht es eigentlich um einen Punkt in diesen Gleichnissen, nämlich was beide gleich gemacht haben. Sie haben alles verkauft, was sie hatten, um etwas zu haben, um etwas zu bekommen. Also sie haben alles gegeben. Und diese Perle, die dieser Kaufmann hier gefunden hat, in diesem Gleichnis ist es ein Besitz. Aber was ist unser Besitz, wenn wir glauben? Es ist nicht, dass wir ein Kirchengebäude besitzen, nicht, dass wir irgendetwas bekommen oder Geld bekommen, sondern es ist eine Person. Und das ist nicht unser Besitz, Jesus. Es ist Beziehung. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Jesus bietet dir die Beziehung an zu ihm. Jesus selbst ist diese kostbare Perle. Jesus selbst ist der mit dir in Beziehung treten will. So, ich komme nochmal auf das Anfangsbeispiel zurück, wie bei dem jungen Mann, der ein Mädchen kennenlernte. Und dieses Mädchen wurde zu seiner Motivation. Und so wird Jesus auch zu unserer Motivation, weil wir in Beziehung zu ihm sind. Nicht, damit es uns besser geht, damit wir ein geordneteres Leben haben. Das auch. Das ist sozusagen, kommt dabei, hoffentlich auch dabei heraus. Aber wie dem auch sei, das Wichtigste, worum es Jesus wirklich geht, ist, dass er in Beziehung zu uns kommen kann. Und wir können ihn ja nicht kaufen. Und deswegen darf man Gleichnisse auch nie so eins zu eins übersetzen. Sondern es geht hier Jesus wirklich nur um den einen Punkt. Weil wir können Jesus nicht kaufen. Er hat uns erkauft. Er hat für uns sein Leben gegeben. Er hat sein Blut für uns gegeben. Wir brauchen nur eins zu machen, nämlich Ja zu sagen, einzuschlagen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, alles zu geben, und das ist das Entscheidende in diesen Gleichnissen. Ich bin bereit, alles zu geben, um dich zu gewinnen, um mit dir in Beziehung zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du dein Auto und dein Haus und dein Fernseher verkaufen musst. Das meint Jesus auch nicht damit. Sondern was er haben will, ist viel mehr, viel tiefer, ist unser Herz. Nicht? Der gute alte Luther hat ja gesagt, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Ich stimme nicht allem zu, was er gesagt hat, aber dem stimme ich zu. Also was Luther gesagt hat. Dem stimme ich zu. Wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Und Jesus, er will unser Herz haben. Er ist die kostbare Perle. Übrigens ein Satz, der nicht von mir stammt, sondern vom vorigen Papst. Also ich bin ja noch kein Katholik, stimme auch nicht allem zu, was die Päpste sagen, aber der alte Benedikt, der hat in der Auslegung zu diesem Gleichnis das gesagt, Jesus ist diese kostbare Perle, und da stimme ich zu. Amen. Ihn zu bekommen, die Beziehung zu ihm zu bekommen, das soll unsere Motivation für den Glauben sein. Das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist für uns. Ich habe mein Konzept jetzt mal so ein bisschen gekürzt, auch im Blick auf die Zeit heute, und wir wollen ja noch Abendmahl feiern, aber zwei Verse will ich zum Abschluss noch mal lesen mit uns, und zwar aus Philipper 3, die Verse 7 und 8. Das ist Philipper 3, die Verse 7 und 8. Und da sagt es Paulus, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ja, ich achte nun auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Ich achte alles andere für Schaden. Wenn ich im Gebet bin und als ich mich gestern auch so vorbereitet habe im Gebet, da habe ich gedacht, ich danke erstmal Gott für alles, was er mir geschenkt hat. So. Kennt ihr das? Manches Mal fängt man ja auch mit Beschwerden an. Ne? Kennt ihr das auch? Ach Gott, das könnte alles viel besser laufen und in der Gemeinde und im Beruf und mit den Kollegen und in der Schule oder was auch immer. Ne? So fangen wir ja eigentlich auch gerne an. Ne? Gott schenkt doch dem mehr Geduld und mir mehr Geld oder was auch immer. Ich sage das mal ein bisschen überspitzt. So, es ist gut, wenn wir mit Dank anfangen und sagen, Herr, danke für das, was du mir geschenkt hast, und dabei vielmehr ist auf, was es denn alles ist. Und auch der Paulus, der das schrieb, der hatte sehr viel, war ein hoher Gelehrter und hatte hohe Achtung vor den Menschen. Aber alles, was er hatte, was Gott ihm geschenkt hat, hat er für Schaden geachtet, so sagt er hier, damit er Christus gewinnt. Also es soll uns nichts wertvoller sein als Christus. Das ist das Entscheidende. Alles aufzugeben heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt alles verkaufen müssen oder verschenken müssen, aber unser Herz nicht daran zu binden, das ist das Entscheidende. Und dann kann man auch, wenn es benötigt wird, leichter Sachen mal weggeben, wenn jemand anders sie dringender braucht, oder? Wir wollen zum Abendmahl übergehen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wo wir einfach betend Gott eine Antwort geben können, Jesus eine Antwort geben können. Herr, ich will dir ganz neu mein Leben geben, ich will dir ganz neu mein Herz geben oder diesen oder jenen Bereich meines Lebens oder meines Herzens ganz neu geben. Ich möchte uns dazu einladen. Ich glaube, ihr macht das so, dass ihr nach vorne kommt, ne? Dass wir einen Kreis bilden, ja? Ja, gut, dann übernimm gerne. Es gibt ja verschiedene Gepflogenheiten. Ich sage erstmal Amen.
Amen. Also